Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Richard, wo erreiche ich dich?
In der Kemenate mal wieder.
Sehr schön. Richard, ich habe ein Zitat für dich und ich bin mir sicher, dass du weißt, woher das kommt. Hör mal genau zu. Geschlafen, aufgewacht. Geschlafen, aufgewacht. Elendes Leben.
Mhm.
Was ist das?
Das ist aus Kafkas Tagebuch.
Ja, sehr gut.
Genau,
sehr gut.
Die ewige Wiederkehr des sinnlosen Gleichen. Mich erinnert das ja, immer an in Georg Büchners Dantons Tod.
Ja.
Ja, da sagt Danton, ja, der Hedonist und Lebemann, der irgendwie nicht mehr richtig an die Revolution glaubt, ja, wie unendlich langweilig es ist, jeden Morgen zuerst die Hose und dann das Hemd anzuziehen. Und ich glaube, den gleichen Geist atmete auch das, was Kafka da sagt. Und man muss auch sagen, elendes Leben. Ich meine, der geschlafen, aufgewacht und dazwischen bei der Arbeiterfeuerversicherungsanstalt langweilig gearbeitet.
Richtig, richtig. Ja,
und sich eigentlich nur gefreut, dass er, wenn er in seiner Dachkammer war, er sich dann in seinen Fantasien und in seine eigene Welt begeben konnte. Weil er eigentlich sein normales Leben als unendlich traurig empfunden hat.
Mich erinnert dieses ganz Minimalistische an so einen Vierzeiler von Heinrich Heine, den ich heiß und innig liebe als jemand, der in so einer Gebirgsregion aufgewachsen ist. Viele Steine, schwere Beine, Aussicht keine, Heinrich Heine.
Das ist auch nicht schlecht.
Ja, das hat er, glaube ich.
Steht das in Südtirol am Gipfelkreuz?
Nein, aber oder? Das könnte. Weißt du eigentlich, Heinrich Heine, ne? Du lebst doch in Düsseldorf, bist du ja zu Hause.
In der Heinestadt,
so.
Genau.
Und ich sag mal, Heinrich Heine, deinen Heinrich Heine, ne? Mit dem hat man als Tiroler echt ein Hühnchen zu rupfen. Weißt du eigentlich, wie der geschrieben hat über Tiroler und insbesondere über Südtiroler? Kennst du die Passage?
Nee.
Pass auf, ich habe mir das irgendwo extra mal rauskopiert und ich suche es gerade. Ich finde es auch hier gerade, warte. Pass auf, Heinrich Heine, ja, auf einer Reise von München nach Genua und kommt durch Südtirol durch und fährt an Brixen vorbei. Brixen war die zweite größere Stadt Tirols, wo ich einkehrte. Sie liegt in einem Tal und als ich ankam, war sie mit Dampf und Abendschatten übergossen. Dämmernde Stille, melancholisches Glockengebimmel, die Schafe trippelten nach ihren Ställen, die Menschen nach den Kirchen, überall beklemmender Geruch von hässlichen Heiligenbildern und getrocknetem Heu. Die Tiroler sind schön, heiter, ehrlich, brav und von ungeheurer Geistesbeschränktheit. Sie sind eine gesunde Menschenrasse, vielleicht deshalb, weil sie zu dumm sind, um krank zu sein. Ist das gut?
Zu dumm, um krank zu sein.
Ich
finde den Satz interessant, weil das unterstellt, Depressionen kriegt nur, ja, wer ein gewisses Bewusstseinslevel hat. Ja, und deswegen diese Fröhlichkeit immer in den Alpen. Nein, aber das ist gemein. Also man muss schon wirklich sagen,
das ist hart, oder?
Heinrich Heine hat mit Gemeinheiten zu Lebzeiten nicht gespart.
Ja,
ja, und noch auf seinem Grabstein, ja, sollte ja nach seinem Wunsch stehen, hier liegen meine Gebeine. Ich wünschte, es wären deine.
Er ist großartig. Ich meine, für dich als jemand, der sich mit Literatur ja sehr intensiv beschäftigt hat, der Typ ist doch ein Fest, oder? Ich meine, auch wenn es an der Stelle jetzt mich und meine Leute betrifft, aber einfach so diese rhetorische Figur, diese schöne falsche Fährte zu legen, wie so ein richtig guter Gagschreiber. Die Tiroler sind schön, heiter, ehrlich und brav. Und von ungeheurer Geistesbeschränktheit.
Ja.
Das ist wirklich gut.
Uiuiui.
Unvorstellbar. Ja. Sag, Richard, weil wir sind ja mitten im Sommer. Und Sommer ist ja die Zeit, in der man dann wirklich gerne mal irgendwo rumliegt und vielleicht auch mal dazu kommt, was zu lesen. Und einer der sozusagen so ganz billigen, pauschalen Vorwürfe ja an die böse Jugend von heute lautet ja immer, die lesen ja alle gar nichts mehr. Das stimmt aber offensichtlich gar nicht. Ich habe mitgekriegt, die jungen Leute, ich kenne da auch ein paar persönlich und ich weiß, dass viele von denen sehr intensiv lesen. Das hat unter anderem offensichtlich auch was mit TikTok zu tun. Ausgerechnet.
Natürlich, der Leseförderer der Nation.
Ja, ja. Ne, pass auf. Genau, das Vorurteil ist von China gesteuert, von der AfD missbraucht, von lächerlichen Katzenfilmchen geflutet, braucht kein Mensch. Aber TikTok beschäftigt gerade viele Germanisten, weil Franz Kafka dort gerade viral geht. Es gibt zum 100. Todestag, ja, der ist ja im Sommer 1924 verstorben, gibt es offenbar mehr als 100.000 Videos unter dem Hashtag Kafka, mehr als 100 Millionen Mal geklickt. Das finde ich irre. Und das hat offensichtlich was damit zu tun, dass insbesondere seine Liebesbriefe gerade so eine richtige Renaissance erleben. Junge Frauen schwärmen von ihm, weil sie sagen, die jungen Männer von heute, auch wieder sehr pauschal, die sagen vielleicht nochmal, ich liebe dich, aber mehr fällt ihnen irgendwie nicht ein, weil dann müssen sie wieder ins Fitnessstudio oder ins Tattoo-Studio. Ja, das ist so das Klischee. Die haben irgendwie mit Sprache nichts am Hut, aber Frauen wünschen sich Romantik. Ja, und da werden dann so Sachen zitiert, unter anderem aus einem Brief an seine Verlobte, wo er schreibt, und vielleicht ist es nicht die wahre Liebe, wenn ich sage, dass du für mich das Liebste bist. Lieben heißt, dass du für mich das Messer bist, mit dem ich in mir wühle.
Also ich möchte gern mal die Frau sehen, die so einen kranken Liebesbrief
Nein, du verstehst das falsch, Richard.
Ich finde nichts daran irgendwie gesund.
Na, gesund
das
nicht,
Messer, aber mit dem man in sich selbst wühlt?
Ja, Schmerz, die totale Hingabe, ja, also bereit sein, alles für sie zu tun, das ist das Ding.
Aha. Ja, also ich habe in meinem Leben ja durchaus einige Liebesbriefe geschrieben, ist auch schon etwas länger her.
Deswegen kommst du ja auch
an. Aber sowas hätte ich nicht geschrieben, da wäre ich mir doof bei vorgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, auch darüber hätte sich keine Frau, die von mir einen Liebesbrief bekommen hat, gefreut.
Gut.
Also da muss man auch schon ein bisschen speziell drauf sein. Also stell dir das umgekehrt vor, ja, wenn eine Frau über dich schreibt, ja, dass du das Messer bist, mit dem sie in sich wühlt.
Nee, das schreibt er ja nicht. Naja, er sagt, lieben heißt, dass du für mich das Messer bist, mit dem ich in mir wühle.
Ja, aber mit dem Messer wühlen, mir gefällt das nicht. ich finde das kitschig und ein bisschen krank und so, das ist überhaupt nicht mein Ding.
Ja, interessant ist, ich meine, dieser Kafka, ne, es gab eine Spiegeltitelgeschichte, es gibt im Kino hier die Herrlichkeit des Lebens, es gibt eine sechsteilige Serie, Kafka, ich glaube bei den Kollegen in der ARD, es gibt Motto-Partys in Paris, ja, wo Kafka ist gerade Pop, ein Popkulturphänomen. Und die Kollegen vom Spiegel haben es irgendwie schön zusammengefasst. Die schreiben, Kafka war dreimal verlobt und keinmal verheiratet. Mhm. Er wurde 40 Jahre alt, hat nur etwa 350 Seiten geschrieben, die er selbst als vollendet betrachtet hat. Mhm. Er wollte, dass alles verbrannt wird, was er geschrieben hat. Mhm. Und genau deshalb ist er unsterblich geworden, weil er es irgendwie geschafft hat. Und jetzt kommst du. Geschichten so zu erzählen, dass sie dem Gefühl des modernen Menschen entsprechen und führen das dann auch noch weiter aus und sagen, dieses Gefühl ist eins, dem man sonst nur mit ganz großen Worten beikommt und die Bedeutung bleibt trotzdem unklar. Es geht offenbar um Entfremdung, Verlorensein, Einsamkeit. Und ich musste daran denken, es gab doch kürzlich wieder eine Studie von, ich glaube, Bertelsmann Stiftung war es, wie viele junge Leute sagen, ich fühle mich wahnsinnig einsam. Ein Thema einer ganzen Generation. Und da dachte ich, okay, das macht Sinn, dass da die Spur direkt zu diesem unfassbar einsamen Franz Kafka führt. Im Prag des 20. Jahrhunderts.
Ja, das kann irgendwie alles sein. Ich bin ja bei diesen Einsamkeitsstudien immer nicht sicher, weil ich weiß nicht, seit wann du kennst ja meine Vorbehalte gegen bestimmte Formen der empirischen Forschung. Mhm. Na, wenn du sagst, ja, jetzt guck mal, laut Statistik, ne, fühlen sich so und so jeder Zehnte oder der Zwölfte oder so einsam in einem bestimmten Alter. War vielleicht früher schon genauso. Es gab aber keine Forscher, die das gemessen haben.
Ja.
Also, ne, wir denken dann immer, es ist alles viel mehr geworden. Corona-Zeit war es, glaube ich, alles noch ein bisschen schlimmer. Das wundert einen ja auch nicht. Aber dieses klassische Gefühl, ne, dieses, also nennen wir es ruhig das Kafka-Gefühl, was man, wenn man halbwegs, also wenn man kein Südtiroler nach Heines Vorstellung ist, ja, sondern die nötige Sensibilität hat, um krank werden zu können, dann hat man meistens so um das Alter 20, 21 rum dieses Gefühl, irgendwie ganz allein in die Welt geworfen zu sein. Mhm. Und das hängt ja irgendwie damit zusammen, man ist kein Kind mehr, man ist auch aus der schützenden Hülle der Schule raus. Man ist jetzt irgendwie gezwungen, eine Rolle im Leben zu spielen. Man hat eigentlich gar keine Lust, eine bestimmte Rolle zu spielen. Man weiß nicht, welche Rolle. Man weiß ja so gar nicht richtig, wer man ist. Und fühlt sich von der Welt eigentlich auch immer missverstanden. Oder hält das sogar stimmt, die ganze Welt ja. für ein Missverständnis und so weiter. Und ich finde, das ist, ich habe das auch gehabt. Das war die Zeit meines Zivildienstes und ich kann das super nachvollziehen. Ich hatte natürlich ganz real, genau wie Kafka, das Gefühl, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Also ich fand die evangelische Stadtkirchengemeinde in Solingen ungefähr so unpassend für mich wie Kafka seine Arbeiterversicherungsanstalt. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich würde auch immer sagen, dass die besondere Bedeutung von Kafka darin liegt, eben dieses Gefühl von 20, 21-Jährigen und so weiter auf den Punkt gebracht zu haben. Und vielleicht ist er auch immer 20, 21 irgendwie mental geblieben. Ich meine, er war dreimal verlobt, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ich will nichts Falsches sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob er je Sex hatte.
Okay,
das muss Herr Stach, der jeden Tag und jede Stunde in Kafkas Leben aufgezeichnet hat. Ich war mal bei einem Vortrag von ihm und ich glaube, kein anderer Autor ist jemals so ausführlich biografisiert worden, also quasi auf jede Lebenssekunde wie Kafka. Der wird das besser wissen und vielleicht irre ich mich, aber ich denke, er war irrsinnig verklemmt. Ja, und hat sich dann in poetischen Fantasien und in unendlichen Briefen ergossen. So, da spricht jetzt grundsätzlich nichts dagegen. Ist ja besser, wenn man verklemmt ist, man wird dichter, ja, als man frisst das alles nur in sich rein und ist einfach nur depressiv. Aber so richtig was, also ich finde dann einfach, wenn man älter wird, ne, also schon in der Zeit dann meines Studiums, und ich meine, die 20er Jahre waren das Thema für mich, womit ich mich in meinem Literaturwissenschaftsstudium beschäftigt habe. Das war das Thema, weil ich habe über Robert Musil schon bevor ich darüber promoviert habe, mehrere Arbeiten geschrieben. Und natürlich fragt man sich, was haben die anderen in der Zeit gemacht? Ne? Das ist die Zeit von Thomas Mann, das ist die Zeit von Döblin, das ist die Zeit von Hermann Broch und natürlich die Zeit von Kafka. Und wenn man auf der einen Seite Musil sieht, ne, was also unendlich reif und erwachsen ist, und auf der anderen Seite Kafka, dann habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass Kafka diesen Gemütszustand eines 20-Jährigen zeitlos eingefroren hat.
Also ja, aber ist das möglicherweise das Geheimnis? Ich hatte im Kopf, das ist nicht Kafka ein berühmter Bordellgänger auch gewesen?
Ja, also dann hat er vielleicht so auf die Art und Weise Sex gehabt.
Nee, das heißt nichts, ne? Man kann auch ins Bordell gehen, er prostituiert immer wieder in Interviews, um zu reden, genau. Ja. Um menschliche Nähe zu haben, die aber nicht zwangsläufig körperlich sein muss.
Ja. Also die Frage ist, ob er Sex hatte mit einer Frau, die er wirklich geliebt hat. Und ob das für ihn nicht vielleicht sogar ein Widerspruch war. Oder ob er sich das nicht getraut hat. Also ich habe in Erinnerung, dass er irrsinnig klemmig gegenüber seinen Verlobten gewesen ist. Aber wir wollen ja nichts Falsches sagen. Also Herr Stach wird jetzt vielleicht ganz wild mit dem Finger deuen, ja, und sagen, nee, das war alles ein bisschen anders. Aber es ist irgendwie so das Bild, was sich aus den Kafka-Briefen bei mir so vermittelt hat.
Es gibt ja, es gibt diese Begeisterung und das finde ich schon interessant, dass ausgerechnet dieser rätselhafte, dieser komplizierte Mensch, der Zeit seines Lebens von Selbstzweifeln zerfressen war, das hat offenbar auch was mit seiner Biografie zu tun. Sein Vater, glaube ich, war ein Mann, der aus ganz, ganz kleinen Verhältnissen kam und dann es geschafft hat, irgendwie als Händler und Kaufmann irgendwie einen gewissen Erfolg zu haben, aber immer dieses Gefühl, immer weiter, immer mehr, immer noch ein bisschen besser zu werden, aus Angst sozusagen wieder den sozialen Abstieg oder Rückwärtsgang einlegen zu müssen. Angst vor Verarmung, richtige Paranoia, wenn man so will. Und das prägt natürlich diesen jungen Mann. Aber
ich habe mal ein Foto von dem Vater gesehen. Also
ja?
Das früher, ne, vor langer, langer Zeit, das Standardwerk über Kafka war von Klaus Wagenbach, die Biografie über Kafka, die auch immer als Beispiel für eine ganz hervorragende Biografie galt, so Rowohlt-Monographie. Und da war auch ein Foto und der Vater sieht schon brutal aus, brachial. Ja, also ein harter Mann, also genau das Gegenteil. Ne? Also die Sensibilität hatte Kafka offensichtlich von seiner Mutter und eben auch seine sehr feminine Psyche. Ja, und der Vater, das war etwas, woran er sich eigentlich Zeit seines Lebens abgearbeitet hat. Der Vater hat diesen schmächtigen Sohn, ne? Klein war er ja nicht, war über 1,80, aber irgendwie nur 60 Kilo auf den Rippen, also hatte eine Statur wie so ein Skiflieger. Und den hat er als Mann irgendwie nicht ernst genommen, ne? Wohl auch schon als Kind, ne? Nicht für einen harten Mann gehalten und immer gedacht, er ist zu weich fürs Leben oder so, ne? Und das Ringen um die Anerkennung des Vaters ist dann so ein bleibendes Motiv bei Kafka. Übrigens auch typisch wiederum, würde ich sagen, für 20-Jährige.
Genau, ich wollte es gerade sagen.
Also wer mit 30 noch darum ringt, dass er von seinem Vater nicht anerkannt wurde, der hat 10 Jahre Aufarbeitung verpasst. Mhm.
Nur mal so die Eckdaten, ne? Kafka geboren am 3. Juli 1883 in Prag, gestorben dann in, das war damals Österreich-Ungarn, gestorben dann in Kierling am 3. Juni 1924, ja, ist also auch nicht besonders alt geworden, in Österreich. Und der Vater, über den wir gerade reden, geboren in der Judengasse eines kleinen tschechischen Dorfes, einer, der kaum zur Schule gehen konnte, hat seine Kindheit sehr rasch verloren, aufgeben müssen, hat dann diesen kleinen Gemischtwarenladen in Prag, so am Altstädter Ring, beste Adresse, aufgebaut. Und eine richtige Aufsteigergeschichte der damaligen Zeit und diese Gefühlswelt, du sagst dieses Brutale, ich würde eher sagen, da lauert so dieses Gefühl, ja, überall Verrat, Missgunst, ja, Faulheit, und man besteht dann in so einer Welt nur, wenn man misstrauisch ist, wenn man kampfbereit ist, ja, die Angst vor dem Versagen, vor dem Verarmen und so weiter. Und das führt dann natürlich dazu, dass so ein Vater nicht stillstehen konnte. Und das hat natürlich diesen jungen Kafka sehr, sehr geprägt, der dann, wie du sagst, auch interessant, ja, 1,81 groß, 61 Kilo schwer. Jemand, der sehr früh angefangen hat, die Naturheilkunde zu entdecken, seinen Körper zu optimieren, hat bei offenem Fenster geschlafen, auf harter Unterlage, jeden Tag seine Morgengymnastik, nackt, sich vegetarisch ernährt, er jeden Bissen minutenlang gekaut, bevor er ihn runterschluckt, weil so angeblich sozusagen die Verdauung schon im Mund geschieht und passiert, schwimmt, rudert, reitet, spielt Tennis und so weiter. Also jemand, der irgendwie auf der einen Seite sozusagen einen Zugang zur Körperlichkeit hat und der auf der anderen Seite aber mit diesem Leben die ganze Zeit hadert. Ist das richtig zusammengefasst?
Ja, das finde ich großartig zusammengefasst. Ja, ich glaube, so ist das. Also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt diese Dinge, also die körperlichen Betätigungen, ne, regelmäßig Schwimmunterricht und so, ob er das jetzt genossen hat. Ich habe eher das Gefühl gehabt, das hat er so als aus diätetischen Gründen gemacht. Ja, also das sozusagen um seiner Gesundheit und um fit zu sein und um auch Mann zu sein und so weiter eben alles gemacht. Also er war ja ein unausgesetzter Arbeiter an sich selbst. Er hat sich ja nicht gehen lassen. Er hat sich ja nicht gesagt, ich bin jetzt von zarter Konstitution. Ja, ich werde jetzt ein reines Poetenleben führen oder was ähnliches. Sondern nein, er hat sich den Unbilden des Berufslebens, wo offensichtlich auch keine Freunde hatte und so, ist mir jedenfalls nicht bekannt, dass er ob Kollegen hatte. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwo erwähnt werden. Ich habe es nicht in Erinnerung. Also auch eigentlich einsam während seiner Arbeit. Ja. Und dann eben auch seine unermüdlichen Fitnessgeschichten, ne? Aber auch da nicht bekannt, dass er jetzt, wenn er Tennis gespielt hat, mit wem hat er Tennis gespielt, hat er da Freundschaften geschlossen oder so, ist mir jedenfalls alles nicht wirklich bekannt. Also ich weiß nur, dass er über Max Brod, ne, mit dem, der etwas jünger war,
als selber er, Schriftsteller, ne?
Der selber Schriftsteller war, so ein Tausendsasser war. Und der war ein großer Socializer. Und der war eigentlich der Hauptkontakt Kafkas zur Außenwelt. Den hat er gebraucht, auch als Motor, auch um unter Menschen zu kommen.
Der hat offenbar das Genie von Kafka ja auch sehr, sehr früh erkannt. Ne? Da hat ja Verlagen, glaube ich, Kafka schon angeboten, als der noch keine einzige Zeile wirklich geschrieben hat.
Der war ein ganz großer Vermarkter. Mhm. Ja.
Und interessant auch, also du merkst, ne, auch während du gerade so erzählst, ich höre dir zu, dieses Motiv der Einsamkeit, das kommt da ja immer wieder. Und das andere, was auch interessant ist, dieses Hadern sozusagen mit der eigenen Existenz, ja, von Kafka heißt es, der hat da ja gearbeitet in diesem Versicherungsunternehmen und hat sich ja gekümmert um Fabrikarbeiter, die ihre Hand in der Hobelmaschine verloren hatten. Ja, also um die hat er sich gekümmert. Und dann kommt der Erste Weltkrieg, Europa versinkt in diesem Krieg. Und jetzt kommen plötzlich die Versehrten, die Verkrüppelten des Schlachtfeldes, ja. Der Krieg produziert plötzlich Opferzahlen, versehrte Hand und so weiter, verlorene Gliedmaßen in einem unvorstellbaren Ausmaß. Und erst weiß man gar nicht so richtig, was man mit diesen Leuten machen soll. Und dann sagt die Regierung irgendwann, naja, also eine Kriegsverletzung ist auch eine Arbeitsverletzung und deswegen musst du dich jetzt auch drum kümmern. Der hat ja mit diesen Leuten zu tun. Und von Kafka ist überliefert ein Gedanke dazu, da kommen immer wieder diese Kriegsversehrten und der sagt irgendwann zu seinem Freund Brod, den du gerade zitiert hast, wie bescheiden diese Menschen doch sind. Sie kommen zu uns und bitten, statt die Anstalt zu stürmen und alles kurz und klein zu schlagen, kommen sie und bitten. Das heißt so, diese Wut, dieser Frust, da finde ich, führt auch eine Spur in die Gegenwart. Der war da offensichtlich auch schon, dieses Rebellische, was da auch drin ist. Ne? Also wir stellen uns nicht mehr irgendwo hinten an, sondern wir fordern ein. Und wenn es sein muss, machen wir das ganze System kaputt. Mhm. Interessant auch die Urlaubsgeschichte. Damals, glaube ich, war Urlaub nicht so das Thema, wenn man irgendwo gearbeitet hat.
Jedenfalls nicht vergleichbar genau. Mit heute. Nicht bei dem Einkommen, das man damals bei einer Versicherungsanstalt bekam. Nicht mit den mühseligen Reisewegen, die es damals noch gegeben hat.
Ja. Richtig. Und dann geht so ein Kafka hin und fragt nach Urlaub. So, die neue Generation, so wird das beschrieben, ja, dem irgendwie eine Work-Life-Balance damals offenbar schon irgendwie wichtig war. Ja, der Gardasee ruft, Paris ruft, die Frauen rufen und so weiter. Und was ihn nervt, ist, dass ihm diese Arbeit die Zeit stiehlt, ja, um zu schreiben.
Ja.
Und deswegen schreibt er dann nachts und wie er irgendwie kann und hadert dann wenig später wieder mit dem, was er geschrieben hat, weigert sich, die Sachen zu veröffentlichen, sagt, verbrenn das alles, wenn ich sterbe und so weiter.
Ja.
Und dieses, ich finde schon,
dass... Er hat den Zettel hinterlassen, ne? Also Max Brod hatte den gefunden.
Mhm.
Also die übliche Anekdote heißt ja, dass er irgendwie auf dem Totenbett irgendwie das Gelübde Max Brod abnehmen wollte, dass er nichts veröffentlicht. So ganz so filmreif war das nicht, ne? Aber er hat einen Zettel gefunden in Kafkas Wohnung, wo er drauf stand, dass er wollte, dass alles verbrannt wird.
Mhm. Interessant. Ich meine, was ich denke, was diesen Mann heute so populär macht, ist sicher die Prägnanz, in der er schreibt. In einer Welt, in der du mit ganz wenig Zeichen, Buchstaben, Wörtern auskommst. Unsere Welt funktioniert anders. Ja,
ja, das lag ja bei ihm erstmal daran, dass in seinem Umfeld genauso karg gesprochen wurde. Ich erinnere mich, dass Wagenbach das Prager Deutsch genannt hat.
Interessant.
Ne? Also es ist ja keine deutschsprachige Stadt, es ist ja eine deutschsprachige Minderheit, die in Prag lebt. Und er gehörte eben der jüdischen deutschsprachigen Minderheit an.
Interessant. Mhm.
Und das war eine Sprache, so hat Wagenbach das gesagt, die also jetzt nicht mit dem barocken Deutsch der Österreicher oder mit anderen deutschen Einflüssen nicht mehr in so einer ganz unmittelbaren, ungekappten Verbindung stand und dass deswegen eine reduzierte Sprache gewesen sei. Also das, was wir heute an Kafka schätzen, ist ja diese Möglichkeit, wie eine Federzeichnung, ja, mit wenigen kleinen Strichen sich auszudrücken. Ja, das ist eine völlig unornamentale Sprache. Eine Sprache, die auf eine sehr präzise Art und Weise sehr, was soll man sagen, gefühlige und dumpfe Dinge beschreibt. Die man normalerweise würde man so eine trockene Sprache nicht benutzen, um innere Zustände zu spiegeln. Und das ist eine merkwürdige Paradoxie, dass also das jemand so eine nüchterne, karge Sprache benutzt, ja, um Einsamkeits- und Verzweiflungszustände und Lebensabsurditäten zu beschreiben. Das ist das, was spezifisch ist, sodass man einen Kafka-Text auch sofort erkennt.
Mhm. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt völlig daneben liege, aber jemand wie Ferdinand von Schirach zum Beispiel, der schreibt ja auch so.
Ja.
So ganz reduziert, jedes einzelne Wort sehr, sehr genau überlegt.
Genau,
und das macht das dann halt auch so zu großer Literatur.
Der Jurist, ne? Als Literat.
Ja, ist richtig.
Ja, ja,
genau.
Ist so. Und Kafka ja ebenfalls Jurist.
Eben. Wenn man da mal reingeht, Richard, ne, und man so ein bisschen ergründen will, warum der plötzlich so populär ist. Ich finde schon, dass es abgesehen jetzt von der menschlichen Dimension, ja, und von diesen Zitaten, die es dann gibt, gibt ja auch ganz viele Zitate, die Kafka zugeschrieben werden, aber wahrscheinlich gar nicht von ihm sind, ne? Im Moment so ein ganz beliebtes T-Shirt-Motiv. Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu sehen, wird niemals alt werden. Ja, das ist ja mega Zeitgeist. Aber das ist, glaube ich, gar nicht von Kafka. Wird aber Kafka zugeschrieben, wird das Kafka-T-Shirt verkauft und so weiter. Aber wenn du mal so die Hauptmotive seines Werks, Richard, wenn man sich das mal anschaut, so berühmte erste Sätze. Also von Kafka fällt einem da sofort was ein. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von diesem allerersten Satz, erstes Kapitel, der Prozess.
Ja, das ist in seiner Kargheit überzeugend.
Oder?
Genau.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.
Genau, die Vorgeschichte wird auf einen einzigen Satz eingedampft.
Richtig.
Wir werden nie erfahren, wer ihn verleumdet hat und was eben für was er angeklagt ist und so weiter, sondern es wird einfach so, also wie so ein böser Fluch in einem Satz, kurz und nüchtern, ja, abgehandelt. Ist ja auch kein poetischer Satz. Ist ja so ein ganz banaler Satz, mit dem das Ganze startet. Das fängt einfach mit einer blöden, doofen, ärgerlichen Banalität an.
Ja.
Ja, und wie in den Kafka-Geschichten immer, es wird auf eine banale Art und Weise erzählend immer schlimmer.
Ja, ich meine, die Fragen, also das ist ja das Brillante, ne? Wenn du das hörst, dann hast du sofort 1000 Fragen im Kopf. Warum wird dieser junge Bankprokurist Josef K. eines Morgens verhaftet? Ohne Grund. Darf sich aber gleichzeitig weiter frei bewegen. Welcher Schuld wird er bezichtigt? Wer erhebt da eigentlich Anklage? Welches Gericht? Mhm. Ja.
Das ist eine Situation wie aus dem Albtraum.
Ja.
Du hast ja auch in Albtraum bist du manchmal in Situationen, wo du nicht nach dem Warum fragen kannst. Mhm. Ja, der Albtraum erzählt dir die Vorgeschichte nicht, warum plötzlich irgendwie etwas so ist. Es wird quasi gesetzt. Und das, diese Traumstruktur, die ist, glaube ich, schon sehr typisch, auch hier beim Schloss, ne, seinem Spätwerk. Ja, du sollst irgendwo empfangen werden und es kommt nie dazu. Das ist eigentlich eine klassische, so ein Albtraumfatalismus. Du willst ein bestimmtes Ziel erreichen und es wird immer wieder verhindert und verhindert und verhindert und es passiert irgendwie nichts. Das Schloss ist das, was ich am liebsten mag, weil ich finde die Struktur vom Schloss, also dass da jemand wartet quasi, bis er auf dem Schloss empfangen wird und er wird nie dort empfangen. Und auch hier man nicht genau weiß, was will der da eigentlich? Wer ist da eigentlich im Schloss? Also auch diese ganzen Sachen bleiben ungeklärt. Ich denke nur, das Ganze wäre vielleicht gut gewesen für eine Geschichte, die wie der Prozess eine überschaubare Länge hat. Das Schloss ist dann am Ende unendlich ausgefranst. Und im Grunde genommen ist die Strapaze des Schlosses, dass es dir genauso ergeht, ja, wie dem Protagonisten. Also die Geschichte geht ja auch nicht weiter. Ne? Also es gibt nicht so viele Leute, die das Schloss dann zu Ende gelesen haben. Und Kafka hat es auch nicht zu Ende geschrieben. Man kann das vielleicht auch gar nicht zu Ende schreiben. Ja, es ist einfach nur diese ewige Wiederkehr dieses albtraumhaften Nichtgelingens.
Ja, und in dem Fall ist es aber doch auch, und da finde ich, führt schon echt eine Spur in die Moderne, ne? Also jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Ich meine, da siehst du doch am Horizont Gesichtserkennungssysteme, da siehst du doch Überwachungssysteme, da siehst du die Möglichkeit, Menschen zu verleumden, da siehst du KI, da siehst du all diese Dinge, das ist doch da eigentlich alles da. Ich erinnere mich an eine Geschichte, ich glaube New York Times, ein Amerikaner, der die Aufforderung kriegt, noch nicht lange her, der die Aufforderung kriegt, sich bei der Polizei zu melden, um sich um zu verhaften, weil er angeblich irgendetwas getan habe, irgendeinen Überfall. Und er sagt, das mache ich nicht, weil das war ich ja gar nicht. Und dann fährt er nach Hause und wird dann eine Stunde später vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder festgenommen und dann auch verhaftet. Und es dauert sehr, sehr lange, bis sich herausstellt, dass dieser Mann das, wessen er bezichtigt wird, nicht gemacht hat. Hintergrund: Gesichtserkennung. Ein Fehler in der Gesichtserkennungssoftware, die sagt das auf, der war das, aber in Wahrheit war es gar nicht. Und da hast du plötzlich natürlich so diese Dimension, da bist du bei Josef K. Das ist exakt dieses Thema. Ist das vielleicht einer der Gründe, warum der gerade so populär ist?
Das ist eine spannende Frage. Also der Prozess ist 1925 erschienen, ne? Mhm. Sind ja so die ersten Jahre des Stalinismus, ne? Also ganz, ganz typisch, ne? Wo auch alle möglichen Leute abgeholt und verhört und ermordet und in Lager gesperrt und so. Aber er hat natürlich selber an sowas noch nicht gedacht. Aber er hat vielleicht an was anderes gedacht, an die halbkünstliche Intelligenz. Die halbkünstliche Intelligenz ist die Bürokratie.
Mhm, genau.
Bürokratie ist halbkünstliche Intelligenz. Ich würde das mal so definieren, weil es sind zwar Menschen, die denken,
ja,
aber sie sollen denken wie Maschinen. Ja, sie müssen feste Regeln nach einem festen Schema anwenden. Na, es geht überhaupt nicht um persönliche Interpretationen, Vorlieben und so weiter, sondern es geht darum, dass Menschen wie Maschinen funktionieren sollen. In einem etwas eingeschränkteren Maße, also nicht ganz so brutal, ist das ja auch in Jura der Fall. Mhm. Auch da gibt es ja ein vorgefertigtes System, innerhalb dessen du dich zu bewegen hast. Eine Welt, die Kafka gut kannte. Und die bürokratische Welt, die kannte er mit seiner Versicherungsanstalt wahrscheinlich auch in- und auswendig. Und das ist doch eigentlich nur die dunkle Seite, ja, der halbkünstlichen Intelligenz, also die dunkle Seite der Bürokratie. Ja, gehen hinter deinem Rücken, ja, wird irgendwas verfügt, irgendwas gemacht und so weiter, dass du nicht durchschauen kannst. Und du hast natürlich recht, im Zeitalter künstlicher Intelligenz, ja, kriegt das Ganze nochmal eine viel größere Brisanz. Dann wird das alles nochmal spannender, ne? Dann sehen wir uns quasi reinversetzt, dass wir dann auch irgendwann beherrscht werden von Dingen, die wir nicht mehr durchschauen und wo wir auch nicht nachfragen können und wo es keine Autoren gibt und keine Verantwortlichen mehr.
Das ist der Punkt, ja, genau. Wer war es eigentlich? Wer hat mich verraten? Deswegen finde ich auch das passt so unglaublich gut in die Zeit. Irgendjemand musste Josef K. verleumdet haben. Irgendjemand. Aber wer? Ein Mensch, eine Maschine, ein Gerücht, eine künstliche Intelligenz, was auch immer. Das ist ja keine Verantwortlichkeiten mehr, keine klaren Zuschreibungen mehr. Das finde ich so interessant. Und ich meine, du hast gerade gesagt 25, ne? 1925 ist der Prozess erschienen. Kafka ist ja irgendwann an den Folgen einer Tuberkulose gestorben. Und sag mal, wenn er...
Ein Jahr vorher.
Und wenn er überlebt hätte, dann wäre er vermutlich vergast worden. So wie seine beiden Schwestern, Ellie und Falli, wurden beide in den Gaskammern von Kulmhof umgebracht.
Ja.
Seine Schwester Ottla kam erst nach Theresienstadt, dann nach Auschwitz, wurde dort 1943 umgebracht. Also ich sag mal, da nimmt jemand schon vorweg, was dann an Willkür und unvorstellbarer an Abgründen sich wenige Jahre später bereits manifestiert.
Das stimmt. Auch das Ende des Prozesses, ne, wo er dann ermordet wird. Also das ist das Gruselige, ne? Also wenn wir das in dem Kontext sehen, dass sich diese Welt, wo Leute aufgrund von Verleumdungen abgeholt werden, ja, oder dass man verpfiffen wird oder verraten wird und sich nicht verstecken kann, Denunziantentum und so, ne, alles Voraussetzungen waren, damit der Machtapparat des Dritten Reiches funktionieren konnte, ne? All die anonymen Helfer. Ja, die auf übelste Art und Weise andere angeschwärzt und verraten haben. Ja, es ist schon richtig. Also heute liegt über dem Prozess, ne, liegt der Schatten des Holocaustes.
Ist richtig. Und wenn du es in die Neuzeit transferierst, ich habe dir eben gerade erzählt, ne, von dem Amerikaner, ich glaube im Januar 2020 war das, der da in Detroit da festgenommen wurde. Und der genau dieses Gefühl hat, ich habe nichts Unrechtes gemacht, ja. Ich habe da im Laden nichts geklaut, in irgendeiner Boutique, glaube ich, war das. Dann stellt sich raus, es ist Gesichtserkennung, ja. Der erste bekannte Fall, in dem ein Amerikaner aufgrund einer fehlenden Übereinstimmung sozusagen durch einen Gesichtserkennungsalgorithmus zu Unrecht verhaftet wurde. Und wenn man sich mal Nawalny zum Beispiel, die Beerdigung von Nawalny vor Augen führt, ich meine, das wird nicht bekannt. Das werden wir im Zweifel auch nie erfahren. Aber wie viele von denen, die es gewagt haben, bei dieser Beerdigung aufzutauchen, wie viele von denen sind eigentlich noch auf freiem Fuß? Du musst heute nicht mehr an Ort und Stelle Leute festnehmen und dann und verhaften, ihnen den Prozess machen, sondern du kannst erstmal in Ruhe schauen, wer da ist, Gesichtserkennung. Und dann, wenn der ganze mediale Wirbel vorbei ist, nach 2 Wochen, nach 2 Monaten, notfalls auch nach 2 Jahren, macht's plötzlich Klopf, Klopf an der Tür und dann kommt da dieser Mann oder diese Männer und dann bist du wenig später weggesperrt und keinen interessiert's.
Ja.
Was ist, Richard, das andere große Werk, hier, die Verwandlung, das ist ja auch so ein ganz berühmter...
Ja, das ist ja nur ein relativ, relativ kurzer Aufsatz, den ich nicht mag. Das ist für mich eine Kindergeschichte. Also ja, voll überschätzt. Also ich für mich ist die Bedeutung Kafkas erschließt sich, also das Hauptwerk, ne, das literarische Meisterwerk ist mit all den Schwierigkeiten, über die ich gesprochen habe, für mich das Schloss. Und mit Abstand der umfangreichste Text, den Kafka überhaupt geschrieben hat. Und die Verwandlung, das ist ja der ewige Schulstoff. Und ich kann damit nichts anfangen. Also jemand wacht auf im Käfer, das ist auch eine Albtraumgeschichte, aber so eine platte Albtraumgeschichte. Und dann hat er dann seine ganzen Nöte, dass er ja eigentlich für die Ernährung der Familie zuständig ist. Und da kann er jetzt als Käfer nicht mehr und alle finden ihn irgendwie fies und so weiter. Und er ist ausgestoßen und so weiter. Ja, mein Gott, so what? Also das ist für mich ein Text, den 18-Jähriger geschrieben hat oder vielleicht sogar noch eher. Also die Tatsache, dass Kafka zu Recht als bedeutender Autor gesehen wird, macht die Verwandlung nicht zu einem Stück Weltliteratur. Das einzig und allein die Tatsache, dass es immer und immer wieder weitergetragen, zitiert und junge Menschen begeistert hat, hat ja Verwandlung ihren Platz in der Literaturgeschichte gegeben, aber ich kann damit nichts anfangen.
Aber dieser Einstieg ist doch großartig. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
Finde ich jetzt nicht so dolle wie du. Also ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, wenn ich das geschrieben hätte, wäre ich stolz auf mich.
Warum ist sowas dann so populär? Richard, erklär mir das. Warum? Was sehen junge Menschen darin? Was lesen die darin?
Ja, also nicht mehr gemocht zu werden vielleicht. Ne? Das ist ja totaler Anerkennungsverlust.
Oder?
Ja, absolut. Ist ein riesiges Thema. Über Nacht aus seiner Rolle in der Welt rausgekegelt zu sein. Plötzlich nicht mehr dazu zu gehören.
Auch gut, wichtiges Motiv.
Ja, also irgendwie damit fertig zu werden, ein ungeliebter Außenseiter zu sein. Ich finde, das ist ja so im Grunde genommen das Thema dahinter. Aber ich habe alles dazu gesagt.
Ja.
Da muss man durch. Ja, also jeder sensible Mensch fühlt sich mal so.
Ja, also ich meine, die große Frage ist ja, ich verstehe genau, was du meinst. Dieses Gefühl hatten wir irgendwie alle. Hattest du das Gefühl, dass du eigentlich Zeit deines Lebens sogar in gewisser Weise ein einsamer Mensch warst?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es gab natürlich immer im Leben Momente, wo man sich einsam gefühlt hat, ohne jeden Zweifel. Aber ich würde tatsächlich sagen, für das Alter, über das wir gesprochen haben, ist das für mich charakteristisch, weil ich damals in Solingen das Gefühl hatte, wie gesagt, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Intellektuell war das Umfeld, in dem ich mich in meinem Zivildienst bewegte, sehr medioker, war aber angefüllt mit Leuten, die sich irgendwie für große Lichter hielten, was also sehr unangenehm war. Und das, was mich eben damals interessierte, Philosophie, Literatur und so weiter, da habe ich zu dem Zeitpunkt vielleicht einen Freund gehabt, mit dem ich das teilen konnte, aber mit den allermeisten konnte ich das nicht teilen. Es war ja auch früher nicht so, dass Jungs unheimlich viel Literatur gelesen hätten. Von dem Gerücht sollte man sich ja vielleicht auch mal verabschieden, sondern das waren in jeder Jahrgangsstufe eine Handvoll, die das gemacht haben und ungefähr dreimal so viele Mädchen. Also Jungs und Literatur lesen, das war immer schon eine Ausnahme. Also anspruchsvolle Literatur lesen, jetzt nicht Science-Fiction-Romane oder so.
Also du bist eher so wie es Nicole Dreyfus sieht, die hat das, glaube ich, in der Jüdischen Allgemeinen jetzt kürzlich so geschrieben. Brauchen wir Kafka? Fragezeichen. Hypochonder, schlaflos, lähmend unentschlossen, vom Leben verängstigt, vom Tod besessen. Franz Kafka verwandelte, so gut er konnte, seine Neurosen in Kunst.
Also den letzten Satz würde ich zustimmen. Ja, dass er seine Neurosen in Kunst verwandelt hat, das sehe ich so und das hat er auch selber so gesehen. Er hat das als Therapie verstanden und begriffen, was er da gemacht hat. Wie übrigens sehr viele Menschen, die anfangen, Literatur zu schreiben. Wenn du anfängst, mit 15, 16, 17 oder 18 deine ersten Ergüsse zu Papier zu bringen, ja, dann sehr häufig, um dein Seelenleben aufzuräumen oder deine Einsamkeit auszudrücken. Das sind die ganz klassischen Motive, aus denen heraus man anfängt, Literatur zu schreiben. Das, was sie da vorher gesagt hat, da Hypochonder, schlaflos, lähmend, unentschlossen, vom Leben verängstigt, vom Tod besessen, ich meine, das ist einfach nur Ärgern. Ne? So würde ich Kafka nicht sehen. Und ich würde auch sagen, das Schloss ist ein wichtiges Buch der deutschen Literatur. Und der Prozess ist eben aus den Gründen, über die wir gerade gesprochen haben, natürlich auch ein wichtiges Buch. Aber kommen wir, wie gesagt, nicht mit der Verwandlung.
Ich will dich nicht weiter quälen. Aber wer ist denn der größere Schriftsteller dann?
Da muss man eins dazu sagen. Literatur ist ja nicht dazu, da ist ja keine Olympiade oder keine Fußball-EM, ja, wo man die jetzt nebeneinander stellt und sagt, wer ist jetzt sozusagen im direkten Vergleich der größere, weil man ja immer Äpfel mit Birnen vergleicht. Mhm. Aber ich kenn's ja meine Ansicht dazu. Also wenn du mich fragst, wer ist aus dieser, Epoche der klassischen Moderne, wer sind die ganz, ganz großen Schriftsteller dieser Zeit gewesen? Dann wäre das in der deutschsprachigen Literatur ohne Zweifel Robert Musil mit Abstand an erster Stelle. Auch noch weit für mich vor Thomas Mann, das könnte ich auch ausführlich begründen. Und James Joyce, ja, und Marcel Proust. Ja, also das würde ich sagen, sind so die ganz, ganz großen Heroen der damaligen Zeit gewesen.
Proust, warum?
Also Prousts Kunst bestand ja, ne, auf der Suche nach der verlorenen Zeit darin, feinste Seelenzustände mit einer unglaublichen sprachlichen, ornamentalen Sensibilität zu beschreiben. Mhm. Und zwar in einer Feinheit und in einer Genauigkeit, die ich für unvergleichlich halte. Vieles von dem, das Problem bei der auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist, dass vieles, was er da auf diese Art und Weise zu den allerfeinsten Gemälden auspinselt, Sachen sind, die Leute heute nicht mehr besonders interessieren. Die Musik von Gustave Fauré oder von Camille de Saint-Saëns, das ist für uns heute jetzt nichts mehr, was uns irgendwie jetzt so große Emotionen oder so entlockt. Oder Gemälde des Impressionismus, die er da beschreibt, nicht gerade die jeder kennt. Und da fragt man sich dann auch so ein bisschen, naja gut, so what, ist so ein bisschen la pour la, aus der heutigen Sicht. Aber die Grundkunst, Seelenregungen in dieser dermaßen verfeinerten Form überhaupt zu Papier zu bringen, in so eleganten und gleichzeitig so authentischen Sätzen, das ist die ganz große Kunst von Marcel Proust. Und das ist eine Meisterschaft, die ist irre. Mhm. Und bei James Joyce ist es ein ganz anderer Weg. Da ist es dann der Weg, das jetzt nicht ganz, ganz fein aufzulösen. Also macht kein impressionistisches Gemälde oder ein pointillistisches Gemälde, ne, wie das, was Proust gemacht hat. Sondern hier geht es dann expressionistisch zu. Mhm. Ne? Also hier versuche ich mit Farbe die richtigen Akzente zu setzen, indem ich zum Beispiel mit Worten arbeite, die mehrfache Bedeutung haben, sodass Sätze mehrfache Bedeutung kriegen, weil die Worte in unterschiedlichen Kontext lesbar sind. Na, also wenn es am Anfang des Ulysses irgendwann heißt, he went out and cried bitterly, ja, dann ist das eine Anspielung auf Petrus, der, nachdem er Jesus verraten hatte, ja, er ging hinaus und weinte bitterlich. So, jetzt steht da aber bitterly, was also übersetzt bitterlich heißt. Also er macht sich gleichzeitig drüber lustig. Ne? Er ging hinaus und weinte bitterlich. Hans Wollschläger hat das übersetzt mit, er ging hinaus und weinte Buttermilch. Dann hat er sozusagen daraus noch einen Witz gemacht.
Ja, super. Genau. Das ist großartig. Herrlich. Ich habe, Richard, abschließend, du kennst die Anekdote bestimmt, ich kannte sie nicht, aber sie hat mich sehr berührt, weil Kafka ist ja und deswegen nochmal, ne, dieses Motiv, auch gerade junger Menschen, diese Einsamkeit, alles ist düster und auch so diese Verzweiflung, die sich dann so an bestimmten Tagen breit macht. Und gerade auch in dieser technologisch so aufgezüchteten Welt, in der wir leben, diese Verlorenheit, die da entstehen kann, das versteht man alles und deswegen, es hat aber was Deprimierendes. Und deswegen finde ich so schön diese eine Anekdote, die so was ganz anderes erzählt über Kafka. Die Geschichte, er trifft im Steglitzpark in Berlin ein kleines weinendes Mädchen, das seine Puppe verloren hat. Und Kafka tröstet es mit einer Geschichte, die den Verlust der Puppe sozusagen erträglich machen soll und lügt dieses kleine Mädchen auf eine sehr gute Art und Weise an und sagt, pass auf, deine verschwundene Puppe hat mir einen Brief geschrieben. Und in den folgenden 3 Wochen schickt er dem Mädchen mit großem Ernst, so wird es berichtet, jeden Tag aufmunternde, unterhaltsame Briefe und liest sie ihm immer wieder vor, vermeintlich geschrieben von der Puppe. Und in diesen Briefen erzählt die Puppe dann, dass sie immer größer wird, dass sie zur Schule geht und dass sie neue Freunde findet. Und aber sie denkt immer noch an das Mädchen und die Puppe vergisst die schöne Zeit mit diesem Mädchen nicht und so weiter. Und im letzten Brief erzählt die verschwundene Puppe dann von ihrer eigenen Verlobungsfeier und ihrem Bräutigam und sagt dann, und deswegen wird das mit dem Wiedersehen leider ein bisschen schwierig, aber ich wünsche dir alles Gute und ich werde dich nie vergessen. Und ganz egal, ob die Geschichte stimmt oder nicht, hat eine seiner, die letzte Lebensgefährtin, glaube ich, Franz Kafkas Dora Diamant, in ihren Erinnerungen an ihn erzählt. Diese Briefe sind leider verschwunden, weil sie nach einer Razzia der Gestapo in Diamants Wohnung damals verschollen sind. Aber die Geschichte ist wahnsinnig schön, weil sie so viel Menschen verrät.
Aber sie hinterlässt bei mir auch eine Menge Fragezeichen.
Weil also das Fragezeichen. Ich wusste es, ich krieg dich nicht mal damit.
Ja, du siehst mal, ich bin nicht so leicht zu rühren wie du. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Unterschied zwischen uns beiden.
Meine,
ja, das
eine
ist
ganz weiche Flanke.
Ja, genau. Der Tiroler lässt sich leicht rühren. Das hätte Heine noch dazu schreiben müssen. Und er ist ungemein rührselig.
Ja.
Nein, also das, was ich daran nicht verstehe, ist, in welchem Alter muss ein Kind sein, um diese Geschichten zu glauben? Mit 3, mit 4 glaubst du das? Wenn er ihr Briefe geschrieben hat und sie war in der Lage, seine Briefe zu lesen, muss sie mindestens 6 gewesen sein. Aber wenn sie 6 ist, hat sie mit Sicherheit nicht mehr geglaubt, dass das Briefe von ihrer Puppe sind. Das macht die Sache schon ein bisschen schwierig für mich.
Sehe ich anders.
Du lässt dir das hier, deine schöne Geschichte, nicht nehmen.
Ja, genau. Weil
ich fühle mich auch nicht wohl in der Rolle, die schöne Geschichte kaputt zu machen. Aber ja,
du musst wissen, was du tust.
Ja, einfach nur, um dem Verdacht der Rührseligkeit zu entgehen.
Genau, der harte Hund aus Düsseldorf. Ja, in direkter Tradition von Heinrich Heine.
Genau, aus der Heine-Schule. Genau. Ich finde, wir sollten mit einem Heine-Gedicht enden.
Ich höre.
Ein Fräulein stand am Meere und seufzte rang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, es ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und von hinten kommt sie dann wieder zurück.
Super.
So viel zum Thema Rührseligkeit. Und ja, was Heine hier macht, ist, er macht den letzten Satz zu lang und zerstört damit die rührselige Atmosphäre.
Großartig.
Und von hinten kommt sie dann wieder zurück. Dann ist sozusagen die ganze Poesie aus dem Gedicht am Ende rausgelaufen. Das ist Kunst.
Groß. Richard, das hat Spaß gemacht. Ungewöhnliches Thema. Wünsch dir eine gute Woche.
Wünsche ich dir auch.
Dank dir sehr. Alles Mach's Liebe gut. dir.
Ja,
bis dann.
Tschüss, Markus.
Ciao, ciao, ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.